Der Podcast für große Menschen.
Liebe ZuhörerInnen, das ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Anke Ballmann. Im ersten Teil endeten wir mit einem Gespräch über die Stiftung Gewaltfreie Kindheit. Frau Ballmann gründete 2000 die Stiftung, weil es ihr ein tiefes Anliegen ist, dass Kinder gut aufwachsen können, und dazu gehört mitunter auch das Bewusstsein über die psychische Gewalt und ihre Folgen für die Entwicklung der Kinder. Freuen Sie sich jetzt auf einen spannenden Ritt durch die Bücher von Frau Ballmann.
So, ich würde zum Abschluss, liebe Anke, noch einen kurzen Ritt durch deine Bücher machen. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich nutze das jetzt schamlos aus. Darf ich noch ein bisschen weitermachen,
Anke? Ja, klar. Ich habe alle Zeit.
Du hast vierfachlich fundierte, hervorragend recherchierte sowie sehr wachrüttelnde Bücher geschrieben. Du sprichst Fachkräfte an, du sprichst Eltern an, du sprichst die Politik an. Du gehst mitunter sehr scharf ins Gericht mit allen Beteiligten. Was ich sehr gut finde, einfach auch jeden auf das gleiche Wissensniveau zu setzen. Weil ich brauche vor allem mündige Familien, mündige Eltern, damit eine möglichst gute Zusammenarbeit in der Kita, eine gute Bildungszusammenarbeit entstehen kann. Und die Familien sind einfach eine ganz breite Bevölkerungsgruppe, die auch die Macht hat, politisch was zu verändern. Weil wir sind nach wie vor, und das werden wir an einer Zeit lang bleiben, wie ich befürchte, immer noch in dem Modus, nur das, was wählbar ist, wird umgesetzt. Das heißt, irgendwie große Bildungsreformen sind nur quantitativ und nicht qualitativ. Und wenn da jemand was ändern kann, dann ist es eine breite Bevölkerungsschicht wie die Familie. Es ist schon mal einfach gut, dass du da alle ansprichst. Deine Bücher sind für mich Arbeitsbücher. Die sind voll mit Kuckschema. So sehen die aus bei mir. Mit lauter Markern drin und Ausrufezeichen und Unterstreichungen. Nachdem ich weiß, dass du ein sehr spontaner Mensch bist, traue ich mich. Ich habe aus jedem Buch eine kleine Passage mir ausgesucht. Ich lese sie vor und du sagst kurz, was dir als erstes dazu einfällt.
Okay.
Ist okay? Spannend. Erstes Buch, die Seelenprügel. Was Kindern in Kitas wirklich passiert und was wir dagegen tun können. Ein Buch, das uns auch in unserer Entwicklung im Kreisverband sehr, sehr, sehr begleitet hat. Kapitel psychische Gewalt, zerstörerisch wie ein Orkan. Ich kenne Pädagogen, die Kinder im Betreuungsalltag regelrecht terrorisieren und bedrohen und damit unter Dauerstress setzen. Drohungen sind gefährlich für das Seelenheil, weil sie Angst auslösen, weil sie zeigen, ich habe Macht über dich und ich bestimme, was ich mit dir mache und wie es dir dabei geht. Jedes Mal, wenn die leider nicht ausrottbaren, wenn du nicht sofort dann Sätze kommen oder mahnend angezählt wird, ich zähle jetzt bis drei, eins, zwei, ist das eine klare Androhung von Gewalt. Dieses Dann bedeutet meist, das Kind muss als Folge seines Handelns alleine sein, darf irgendetwas nicht mitmachen und hat sonstige Konsequenzen zu befürchten. Es entsteht Furcht und diese Furcht ist es, die Seelen zerstört.
Gut, was mir dazu sofort einfällt, ist, dass ich das ich weiß nicht, wie oft ich das im Alltag beobachtet habe und immer noch beobachte. Das ist längst nicht ausgerottet. Und es ist natürlich schwarze Pädagogik in der allerfeinsten Variante. Das finde ich eine sehr, sehr unübersehbare Form von psychischer Gewalt. Und ich denke mal, dass es auch mittlerweile jedem klar ist, dass das gewaltvoll ist. Was kann ich dazu noch sagen? Dass man einfach, das sind wahrscheinlich Sätze, die man selber immer gehört hat als Kind und die gibt man, ohne dass man es reflektiert hat, einfach weiter. Und es hat natürlich was, so definiere ich zum Beispiel Gewalt. Gewalt beginnt für mich da, wo Macht missbraucht wird. Und in dem Moment wird Macht missbraucht. Ich bin groß, du bist klein. Ich sag dir, was du zu machen hast. Und deine Meinung, auch deine Persönlichkeit interessiert mich nicht. Hier wird gemacht, was ich vorgebe. Also ganz klassisch adultistisch.
Genau. Und zeugt von der Hilflosigkeit des Erwachsenen in dem Moment, weil man sich nicht anders zu helfen weiß. Darum wird jetzt die Macht ausgespielt.
Okay, da würde ich gerne noch einen draufsetzen. Für mich ist es auch ein Stück weit Ahnungslosigkeit. Mhm. Und Ich bin auch der Meinung, dass Fachkräfte sowas haben wie eine Hohlschuld bei Bildung. Da kann ich nicht immer nur warten, bis irgendein Träger sagt, mach doch mal und geh doch mal und lies doch mal. Das hat für mich was mit Selbstverantwortung zu tun, dass ich mich in meinem persönlichen Berufsfeld auch weiterbilde. Ob durch Bücher oder durch Fortbildungen, das ist jetzt mal egal. Aber wenn mich mein eigener Berufsbereich nicht wirklich interessiert, auch dann empfehle ich den Wald.
Ja, kann ich nur sagen, ja. Zweites Buch, Worte wie Pfeile über emotionale Gewalt an unseren Kindern und wie wir sie verhindern. Ah, ganz interessant, auch Lob und Überbehütung können gewaltvoll sein. Menschen können nichts für das, was ihnen als Kinder geschehen ist. Doch alle tragen Verantwortung dafür, wie Sie als Erwachsene damit umgehen, ganz gleich, in welcher Form Sie das tun, in einer Therapie, einer Selbsthilfegruppe oder indem Sie Kurse besuchen, entsprechende Literatur lesen und sich mit sich selbst beschäftigen. Das haben wir gerade beantwortet.
Ja.
Und auch wieder der Punkt, sich mit sich selbst beschäftigen. Du stolperst sonst immer wieder über deine Stolperfallen.
Ja, und es gibt halt so viele Angebote, wo ich mir denke, es ist für jeden was dabei, ne? Wer nicht gern liest, der kann sich YouTube-Videos anschauen. Wer das nicht mag, der kann in Fortbildungen gehen. Wer das nicht mag, kann in eine Gruppe gehen. Es gibt Gruppencoachings, Gruppentherapien. Man kann auch einfach, auch das gibt es noch, dass man eine Therapie macht. Das ist auch mittlerweile hoffentlich von diesem Tabu befreit, dass Therapien nur gemacht werden, wenn schwere psychische Erkrankungen da sind. Nennt sich halt dann Coaching. Ist meistens auch eine Form von Therapie. Wir haben ja mittlerweile, auch das ist ja ganz gut untersucht, wahnsinnig viele Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Therapieplätze reichen ja kaum. Diese psychischen Erkrankungen, die fallen ja nicht einfach nur so vom Himmel. Das ist ja ganz viel Leid, der sich über Jahre aufgebaut hat. Und ich glaube, dass Reflexionen und Coachings und Therapien, ich glaube, dass es Menschen einfach besser geht. Also auch den Erwachsenen erstmal, wenn sie sich näher kommen, ne? Also es ist ja eigentlich so, da gibt es diesen Spruch auf dem Weg zu mir. Eigentlich kommt man ja zu sich zurück, wenn man über sich nachdenkt.
Ja, zum eigentlichen Kern, mit dem wir schon auf die Welt gekommen sind, ja.
Ja, und da gibt es so viele verschiedene Varianten. Wir machen jetzt, das ist allerdings nicht über die Stiftung, sondern übers Lernmeer. Es gibt Formen von kreativer Biografiearbeit, wo man sich nicht hinsetzt und beantwortet Fragen oder geht durch einen Selbsthilfebücher, gibt es ja auch bergeweise zu dem
Ja.
Thema. Und ich glaube, es ist für jeden was dabei. Und wenn jemand sagt, ich würde es gern machen, aber ich finde nicht, was man so machen kann, naja, dann kann er in der Stiftung anrufen, da beraten wir auch kostenfrei. Eure Leute können bei dir anrufen, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt dir da Arbeit mache, können bei dir anrufen.
Ja, damit.
Und ja, und es wird für jeden einen Weg geben, der einfach gewinnbringend ist.
Ja, so ist es. Also ich komme noch mal auf den Film Good Enough Parents, hat jetzt indirekt auch mit Biografiearbeit zu tun, aber ich finde diesen Film für Eltern und Fachkräfte einfach großartig, weil er auf sehr humorvolle, fundierte Art und Weise mit ganz unterschiedlichen Experten und Expertinnen diese Thematik der kindlichen Entwicklung und auch die Verzweiflungen, die man als Erwachsener hat, wenn man an seine Grenzen kommt, wenn der Erziehungsautomat angeht, so charmant auf den Punkt bringt. Wunderbar. Man kann auch Fernsehen gucken, um sich
Ja,
weiterzubilden, ja.
den gibt's bei Netflix sogar mittlerweile, den
Okay.
Film. Und ich
Ja.
weiß, dass der sogar relativ weit oben in irgendwelchen Ranglisten ist. Ich weiß gar nicht, was es da alles gibt. Und was ich an dem Film so unglaublich schön finde, ist, er ist so wirklich, er ganz, ganz niedrigschwellig und trotzdem nicht dumm. Und
Na.
es ist so schön, dass Eltern da auch dieses dauerschlechte Gewissen von wegen, wir machen irgendwas falsch. Es geht nicht um richtig und falsch. Es ist die Haltung, um die es geht. Es ist das Gesamtbild. Und da muss man auch vorsichtig sein bei so ein paar moderneren Geschichten. Es geht nicht darum, die richtigen Sätze oder die richtigen Worte zu formulieren. Es ist immer ein Gesamtbild. Und wenn prinzipiell ein Kind in einer liebevollen, wertschätzenden Umgebung aufwächst, egal ob zu Hause oder in der Kita, dann sind da gelegentliche Probleme überhaupt kein Thema. Das hält ein Kind aus. Kinder sind, gehen ja nicht, die haben ja eine Widerstandskräfte, die sind sehr unterschiedlich. Und die Kinder haben auch unterschiedliche Ressourcen. Aber es gibt ja auch, also man sagt mal, diese Löwenzahn- und Orchideenkinder. Und wenn jetzt ein Kind, wenn es ein Kind zu Hause total getragen ist und wertgeschätzt wird und es hat mal einen Tag, wo es nicht in die Kita will, und dann muss es da trotzdem mal hin, weil es gerade nicht anders geht, wird das Kind sicher nicht traumatisiert. Traumatisiert wird es dann, wenn es immer irgendwie durchgewürgt wird und in der Kita dann zum Beispiel auch niemand da ist, der dann sagt so, oh, heute ist ein schwerer Tag, komm mal her zu mir. Komm, wir gucken mal, was können wir denn machen, dass der Tag ein besserer wird, wenn der so schwer anfängt. Und da hätten wir es doch schon. Ich bin dann zugewandt, ich sehe, da ist was mit einem Kind. Und ich unterstütze jetzt und begleite jetzt ein Kind, damit es eben auch lernt, mit schwierigen Situationen und Herausforderungen umzugehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Ja, und gehört dazu.
Ganz,
Also gehört auch
ganz, ganz
dazu.
wichtig. Also gerade hast du es ja gerade vorgelesen, Kinder, die die ganze Zeit gepampert werden und in Watte gepackt. Ich sage immer so eine Käseglockenkindheit. Ich rede jetzt nicht von Kindern unter 2 Jahren. Ich rede jetzt mal von den älteren Kindern. Das schadet einem Kind. Kinder müssen das Gefühl haben, dass sie was leisten dürfen und dass auch was, dass sie Förderung und Forderung, das liegt halt ganz nah beieinander. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für Kinder. Wir müssen ihnen keine Probleme machen und keine Hindernisse schaffen. Die Welt hat genügend Hindernisse. Aber wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, dass sie an Herausforderungen wachsen können, weil nur dann entwickeln Kinder auch einen Selbstwert. Und nur dann können sie überhaupt resilient werden.
So ist es. Das Faultierprinzip, das dritte Buch. Ich liebe es. Ich liebe Frieda. Wie Kinder in ihrem Lebenstempo gelassen und frei ihre Fähigkeiten entwickeln und die Welt für sich entdecken. So heißt das Buch. Ich finde, es ist darüber hinaus ein wunderbarer Lebensbegleiter, da ist Frieda. Ein wunderbarer Lebensbegleiter für große Menschen. Da steckt ganz, ganz viel an Weisheit drin. Ganz geschickt verpackt, finde ich. Ich würde jetzt sagen, dass da eine spirituelle Ebene drin, aber natürlich nicht. Kapitel, Moment, das Faultierprinzip. Aus dem Kapitel: Es ist nicht die Menge der Turnschuhe, die zählt. Nehmen Sie sich selbst wichtig. Und gestehen Sie sich Zeit zu, um zu lernen, wie Sie auf dem Weg zu mehr Gelassenheit dem Erfolgsdruck widerstehen. Vielleicht fangen Sie an ein Leben zu glauben, das insgesamt ärmer an Besitztümern ist, aber reicher an tiefen, wärmenden Herzenserlebnissen. Ihr Kind wird mit Sicherheit vergessen, wie viele Turnschuhe es im Alter von 7 Jahren sein eigen nannte. Aber es wird sich ein Leben lang an eine Übernachtung im Wald erinnern und daran, wie Sie geschrien haben, als sich eine Maus in Ihrem Schlafsack verirrte. Dazu muss die Expedition in den Wald aber erst einmal stattfinden.
Also das Faultierprinzip ist mein absolutes Lieblingsbuch. Das muss ich jetzt einfach auch mal sagen. Für die, die es nicht kennen, da unterhalte ich mich mit einem imaginären Faultier, das ganz naive, aber nicht dumme Fragen stellt. Das ist ein sehr kluges Faultier und das ist praktisch ein Buch in einem Dialog. Ist nicht jedermanns Sache, weil schon eine spezielle Art von Humor auch. Bei dem Buch war mir ganz wichtig, dass man eben draufschaut, weil wie leben wir denn eigentlich? Und diese Fragen stellt dann eben die Frieda, so heißt das Faultier. Und ich glaube, dass gerade heute, gerade auch wenn Familien oder Menschen meinen, sie müssen immer mithalten und Schritt halten. Und da geht es nicht nur um Markenturnschuhe, da geht es, glaube ich, also mir geht es da um das Leben insgesamt. In was will ich denn investieren? Was ist mir denn wirklich wichtig? Und da merke ich, dass Kinder, also ich kenne einfach zu viele Kinder, die haben an materiellem alles, was sie brauchen und viel zu viel. Und die haben auch alle auf allen elektronischen Geräten ist ein Apfel drauf. Und sie haben aber ganz oder in meinen Augen, wenn ich es mal so einschätzen und bewerten soll man ja nicht, aber bewerte jetzt trotzdem mal, zu wenig wirkliche emotionale Erlebnisse, zu wenig Dinge, die man eben, wie ich geschrieben habe, nicht vergisst. Und ich glaube, wir alle erinnern uns an so ein paar, ob das jetzt Zelten ist, ich habe Zelten Gast oder andere Erlebnisse und darf, und die kosten zum Teil gar nichts. Also die können auch Familien, die jetzt nicht im Geld schwimmen, können ihren Kindern eine wunderbare Kindheit ermöglichen. Und ich glaube, es geht auch wirklich darum, nicht nur um die Turnschuhe bei Kindern, sondern auch um unsere Turnschuhe. Wie viel haben wir denn im Schrank? Und wie viel kaufen wir? Und dieses, je mehr wir kaufen, desto mehr Geld brauchen wir, desto mehr müssen wir arbeiten, desto weniger Zeit haben wir letztendlich für Kinder und oder das, was uns viel wert ist. Und was macht uns eigentlich wirklich glücklich? Und das sind eben nicht, beim Kaufen weiß man halt, es ist ganz kurz, diese Befriedigung, ich habe was Neues und dann ist es schon wieder vorbei. Aber ich glaube, Und wenn es dieses ganz banal, ist immer sehr banal, aber so einen Waldspaziergang, momentan liegt alles dicht voll Schnee. Und
wunderschön.
Also ich mag es ja. Und so einen Waldspaziergang durch so einen weißen Winterwunderland, ich glaube einfach, dass das Erlebnisse sind, die viel, viel nachhaltiger sind. Und das meinst du vielleicht auch mit spirituell? Ja, also da ist auf jeden Fall das Faultierprinzip spirituell. Nicht nur ich glaube das, auch das ist übrigens bewiesen, dass Aufenthalt in der Natur nachhaltig zufrieden macht. Und auch das kostet nichts. Und ich glaube, wir dürfen auch da mal drüber nachdenken, eben wie leben wir, was leben wir auch da unseren Kindern vor und wie viel Leistungsdruck brauchen wir denn auch wirklich? Ich glaube, da können wir uns alle ein ganzes Stück von Gedanken, die wir vielleicht gar nicht selber denken, sondern die wir einfach übernommen haben von irgendjemandem, kritiklos übernommen haben, befreien. Und da ist eben das Faultierprinzip, finde ich auch, also ich finde ein leichtes, humorvolles, aber tiefes Buch. Und da mache ich weiter. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Ich darf mal ganz kurz Werbung machen, Gabriele. Also für alle, die auf Instagram sind, es gibt seit einem guten Monat, gibt es einen Kanal, der heißt faultier.frieda. Und es ist gerade mein ganzer Spaß. Und ich schreibe gerade weitere Frieda-Bücher. Und das mache ich im Selbstverlag, weil das will, habe ich gar keinem Verlag vorgeschlagen. Ich glaube, das ist denen viel zu abgespaced. Aber mir macht es einfach Freude. Und da wird es zu verschiedenen Themen, das wird eine ganze Reihe werden. Weil ich glaube, dass wir jetzt aktuell, wir brauchen wieder mehr Leichtigkeit in der Welt, mehr Freude in der Welt, aber nicht Oberflächlichkeit. Und trotzdem dürfen schwere Themen unterhaltsam und nicht dumm rübergebracht werden. Und ich finde, Frieda macht das hervorragend.
Die ist super. Und ich spanne den Bogen tatsächlich nochmal, je mehr ich bei mir selber angekommen bin und mich selber gefunden habe, desto stimmiger bin ich mit meinem Umfeld und desto weniger bin ich empfänglich für irgendwelche Konsumersatzbefriedigungen. Weil nichts anderes wie Ersatzbefriedigung ist es, die nur ganz kurz, wie du vorher gerade gesagt hast, wirkt und puff ist sie vorbei, ich bin wieder unzufrieden. Und dann hechelt man einem nach dem anderen hinterher.
Genau, und also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und das überträgt man ja nicht nur auf sich selber und es erzeugt ja auch Leidensdruck. Und den Druck hätte ich auch ganz gern, dass der von den Kindern genommen wird. Und das haben wir in der Hand. Wie wir mit den Kindern, ob wir die unter Druck setzen. Und es geht ja schon, im Prinzip geht es ja schon in den Schwangerschaften los. Ganz am Anfang vom Faultierprinzip geht es dann drum, von wegen, das Kind, das eine schläft schon durch, das andere kann schon laufen. Also was sich da auch wirklich Mütter untereinander antun, wenn sie sich gegenseitig so hochschaukeln, was wer wann kann. Und da bringt eben das Faultier Frieda auch Gelassenheit rein und Entspannung, weil wir sind halt einfach unterschiedlich und wir müssen uns nicht die ganze Zeit messen und vergleichen. Gleichzeitig ganz wichtig, Frieda ist kein faules Faultier. Es ist kein Appell von wegen alle faul sein. Das ist ein Appell von wegen, sieh's ein bisschen gelassener und gönn dir auch mal einen Schlafanzugtag. Das ist ein gewonnener Tag. Man muss auch nicht am Wochenende von Freitagmittag bis Sonntagabend durchgehend Programm machen. Das ist auch eine wichtige Message.
Ja. Dein viertes Buch, ganz frisch, August. Im August ist es rausgekommen in diesem Jahr. Satt und sauber reicht nicht. Sofortmaßnahmen für Kitas und Eltern gegen den Notstand in der frühen Bildung. Die Einleitung macht auch gleich mal ziemlich Rabatz mit der Politik, fand ich richtig klasse. Ich habe mir aus mein Lieblings- oder eines meiner Lieblingsthema ist Spielen, drum auch aus diesem Kapitel, das spielende Kind, Bildung als wertvollstes Nebenprodukt. Spielen macht schlau. Lange Zeit klang das wie ein Widerspruch. Galt Spielen doch als eine Art sinnloser Zeitvertreib für Kinder, für den sie keinesfalls zu viel Raum bekommen durften. Heute weiß man, das genaue Gegenteil ist der Fall. Nichts ist wichtiger für Kinder als zu spielen. Spielen ist viel mehr als ein Zeitvertreib. Es ist das perfekte Training, um sich optimal zu entwickeln und grundlegende Fähigkeiten zu erwerben, von abstraktem Denken über Mengenverständnis bis hin zu Sinnkategorien, Sprache und Alltagswissen. Alles das lernen wir Menschen spielerisch, indem wir uns der Welt mit der uns angeborenen Neugier nähern.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich glaube halt einfach, dass in den Kitas und auch in den Schulen, zumindest in den ersten paar Jahren, viel zu wenig gespielt wird. Und ich glaube, wenn wir den Kindern, wir brauchen dafür natürlich jetzt Pädagogen, die sich wieder auch mit Spiel auskennen. Das ist eigentlich eine recht ernste Geschichte. Wir brauchen da vorbereitete Umgebungen. Und dann könnten wir auf die ganzen sogenannten Bildungsprogramme, ich glaube, wir brauchen sie nicht. Wenn die Kinder genügend Möglichkeiten hätten, sich wirklich auszuspielen. Ich weiß auch nicht mehr, von wem dieses Zitat ist, aber es ist nicht von mir. Spielen ist die eigentliche Lebensform von Kindern. Und das ist sehr, sehr schade. Und du hast auf die Einleitung auch angesprochen. Ja, ich hätte auch gern die große Bildungsrevolution mit Sondervermögen und allem Möglichen. Sofort, bin sofort dabei. Nur, ich glaube da nicht mehr dran. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird. Und das ist, also momentan ist es ja eher so, dass die Ausbildungsqualitäten eher gelockert werden, um möglichst viele, naja, Fachkraftstellen oder auch Ergänzungs-, also einfach Stellen zu schaffen.
Leute, wir brauchen Leute.
Leute, ja, genau. Und wenn ich ironisch werde oder sogar manchmal vielleicht sogar zynisch, sage ich, okay, wenn es jetzt reicht, dass man atmen kann, dass man in Kitas arbeitet, das finde ich sehr, sehr schade. Und ich finde es auch nicht der richtige Weg, auch nicht als Signal für die Menschen, die Fachkräfte sind und viele Jahre Ausbildung gemacht haben. Das haben wir nicht entschieden. Nur ich kann, also und da sind wir wieder beim Thema, der Kreis schließt sich jetzt zum Beginn unseres Gesprächs. Ich kann mich jetzt hinsetzen und kann die ganze Zeit mich beschweren und jammern und alles ganz fürchterlich finden. Finde ich zum Teil auch. Gleichzeitig denke ich mir, morgen früh, während wir jetzt noch sprechen, jetzt werden Kinder abgeholt, die Kitas haben zum Teil noch offen, morgen früh gehen die Kinder wieder in die Kitas und wir müssen jetzt schauen, es hilft jetzt alles nichts, auch wenn ich es gern anders hätte, wie machen wir aus dem, was wir haben, wie können wir da was richtig, eine gute Zeit für die Kinder gestalten, und die gute Zeit können wir gestalten, indem wir die Kinder spielen lassen. Da ist so viel Bildung drin. Du hast es gerade vorgelesen. Das Kapitel hat, was weiß ich, 20 Seiten wird es ungefähr haben. Und da ist es auch genau erklärt, wie das funktioniert mit dem Lernen beim Spielen. Und kindgerechte Umgebungen zu schaffen, und das ist eine kindgerechte Form von Lernen, das ist wesentlich weniger personalaufwendig, auch wenn natürlich Kinder von Pädagogen in ein Spiel hinein begleitet werden und es werden Impulse gesetzt. Und trotzdem braucht ein Kind mich weniger, als wenn ich jetzt sage, okay, wir machen das Sprachprogramm, das Matheprogramm, das Nachhaltigkeitsprogramm, dann machen wir noch das soziales Lernenprogramm. Also diese Stundenpläne in Kitas sind viel personalintensiver und sind viel anstrengender für alle, als
und
wenn
bringen
ich
viel weniger wie das Spielen, wenn
viel
man das
weniger als das Spiel. Und da muss man eben schauen, wie können wir es so umstrukturieren. Nochmal, natürlich kann man Kindern nicht die Tür aufmachen und kann sagen, also hier, wir hätten mal eine Umgebung vorbereitet, entwickel dich jetzt mal. Dafür haben wir aber ja auch noch Pädagogen in den Einrichtungen. Es ist ja nicht so, dass da keine Pädagogen mehr vor Ort wären. Wir haben nur vielleicht in Zukunft weniger gut ausgebildete Pädagogen und mehr Menschen, die einfach auch begleiten. Und Das ist natürlich auch da, wenn man jetzt wieder an die Ausbildungen geht, das ist besser zu vermitteln, wie man ein Kind in einem Spiel begleitet, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass wir auch viel mehr, deswegen dieses, geht's ja bei dem Satt und Sauber, geht's eben auch um diese Sofortmaßnahmen. Was können wir denn jetzt morgen machen? Und wir können zum Beispiel jetzt morgen, jetzt stelle ich mir mal gerade vor, es kommt jemand mit null Ausbildung in die Kita, aber mit einem großen Herzen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist mir, da werde ich jetzt gesteinigt dafür, aber es ist mir tausendmal lieber. Es ist jemand, der hat ein Herz wie ein Bergwerk und mag Kinder und ist ein freundlicher Mensch mit einem guten Wesen. Und dann backt halt die Pimpern, nee, kann ich nicht nehmen, wen nehmen wir denn jetzt? Die Gundula. Die Gundula backt jetzt dann einen Marmorkuchen mit Kindern und lässt die Kinder möglichst viel machen und begleitet sie beim Marmorkuchenbacken, hat aber keinen pädagogischen Anspruch im Sinne von jetzt, wir machen jetzt Mengenlehre von wie viel Mehl ist mehr Mehl als das Mehl. Dann glaube ich, dass die Kinder bei der gutmütigen, gütigen Gundula, die mit ihnen Marmorkuchen, jetzt lassen wir sie Gugelhupf backen, allein wegen dem G, die mit ihnen einen Gugelhupf backt, sich wesentlich wohler fühlen und mehr lernen, als wenn die Karin kommt, die sagt so, wir machen jetzt die Zahlenzwerge. Mhm. Und da hat sie vielleicht noch keine Lust drauf, die Karin. Und dann schimpft sie noch, weil der Tom nicht zuhört. Dann will ich lieber die großherzige Gundula mit dem Gugelhupf.
Gugelhupf-Gundula, nehmen wir
das. Gugelhupf-Gundula, genau.
Ja, absolut. Liebe Anke, ich kriege eh immer geschimpft, dass ich immer so überziehe. Also nicht von den Gästen, sondern von den Zuhörern. Unsere Generation kann nicht mehr so lange zuhören.
Das stimmt, mach doch zwei Teile draus. Das habe ich jetzt schon gelernt. Die meisten machen dann zwei Teile draus, weil sie sagen, die Menschen können nicht mehr länger, Achtung, da bin ich echt erschrocken, als maximal 35 Minuten am Stück zuhören. Auch eine Entwicklung, die nicht besonders prickelnd ist.
Mhm. Aber zeugt von unserem ganzen Gesprächsinhalt, liebe Leute, konzentriert euch auf das, was ihr aktuell tut, ohne Ablenkung von Handy oder sonst irgendwas. Das erhöht nämlich auch die Aufmerksamkeitsspanne wieder. Bei 35 Minuten ist für einen Erwachsenen einfach zu wenig. Punkt.
Kann ja, ich nicht. Vor allem, es wird ja von den Schulkindern so mancher Stuhlkreis, schlechter Stuhlkreis, ja, dauert 45 Minuten, aber die Erwachsenen schaffen es nicht und von den Kindern wird es verlangt. Genau. Also darüber dürfen wir auch mal nachdenken. Ist aber kein schönes Schlusswort.
Wir machen ein anderes Schlusswort.
Wir machen ein schönes Schlusswort.
Ich gebe dir noch drei umfassende Fragen und darfst zu jeder Frage einen Satz sagen. Ja. Was wünschst du dir für dich selbst persönlich?
Seelenfrieden.
Schön. Was wünschst du uns als Kreisverband Ebersberg?
Dass ihr genau so weitermacht, dass ihr den Weg so weitergeht, wie ihr ihn gerade geht.
Und was wünschst du dir für die Welt?
Frieden ist mir jetzt zu platt. Bewusstheit.
Ja. Ja. Dem kann ich nichts hinzufügen. Liebe Anke, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Sein. Und genau, wir sind weiter im Kontakt. Wir haben schon die nächsten Pläne miteinander. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Danke.
Ciao.
Ciao, danke für die Einladung.
Das war der Podcast für große Menschen. Auf Wiedersehen.